Potenzial, Technologie.
Als begeisterter Sportler hält er Beteiligungen an verschiedenen Sportmarken und vertreibt einige davon selbst in der Schweiz. Dabei ist er sowohl operativ tätig als auch in mehreren Verwaltungsräten aktiv. Teil seines Engagements ist auch eine Schweizer Bergsportmarke, Redis, die sich von Beginn an der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Sie ist offizieller Ausrüster des SRF und des Lauberhornrennens in Wengen. In diesem und anderen Unternehmen unterstützt Philipp Knecht in allen Bereichen von Vertrieb, Entwicklung, Marketing sowie Finance mit Schwerpunkt auf Kiteboarding, Windsurfing, Wingfoiling, Stand-Up-Paddling, Mountainbiking, Snowboarding und Bergsport. Neben seinem Engagement in der Sportbranche ist Philipp auch an verschiedenen Startups beteiligt. Herzlich willkommen, Philipp Knecht, beim Swiss Capricorn Podcast.
Dankeschön.
Philipp, ich stelle immer dieselbe Frage am Anfang meiner Gäste und frage sie immer, wie bist du das erste Mal in der digitalen Welt, in deinem Leben angekommen? Erinnerst du dich noch daran?
Ja, also sicher das erste Mal mit dem Taschenrechner und dann zum zweiten Schritt, als der Vater dann einen Computer, einen PC gekauft hat für zu Hause. Damals gab es noch kein Internet und da hat es eigentlich nur schon Spaß gemacht, einfach, dass man an der Tastatur etwas tippen konnte und dann ist das im Bildschirm erschienen. Gelb auf schwarz.
Philipp, du bist ja wirklich, so wie ich dich kennengelernt habe, ein absoluter Vollblut-Unternehmer. Du lebst das ja richtig, ja, und manchmal leidest das auch richtig. Jetzt wollte ich dich mal fragen, war das schon immer in deinem Leben präsent oder ist das vielleicht von deinen Eltern auch mitgegeben worden? Kannst du mal über deine ersten unternehmerischen Aktivitäten berichten?
Ja, das hat schon sehr früh angefangen. Ich habe gerade kürzlich wieder einmal daran gedacht, als ich unseren 9-jährigen Sohn gesehen habe. Er ist auf mich zugekommen und wollte eigentlich ein Motorrad kaufen, so ein kleines Motocross-Motorrad. Und ich habe ihm gesagt, ja, das Geld habe ich sicher nicht, vergiss es. Und dann ist er schon mit der nächsten Frage gekommen, ja, gut, dann schaue ich selber. Und das hat mich dann ein bisschen daran erinnert, wie schnell das jetzt eigentlich plötzlich geht. Er ist 9 Jahre alt und ich war damals 11 oder 12 Jahre alt und habe mir mit einem Bruder zusammen das Weihnachtsgeld und die Kasse und das Sackgeld alles zusammengeschüttet. Wir haben investiert in Beleuchtung und Musikanlagen und diese dann vermietet. Und daraus ist das erste dann eigentlich so das, ja, die erste Firma eigentlich raus geworden. Und damit habe ich dann das Vergnügen gehabt, als ich die Firma verkauft habe und das ganze Inventar damit nach Amerika gehen zu studieren.
Wie alt warst du denn dann, als du die Firma verkauft hattest?
Etwa 24.
Das heißt also, du warst während deiner Teenager-Jahre schon unternehmerisch sehr aktiv und sehr umtriebig.
Genau, das war diese Zeit, als auch noch die ganzen Techno-Partys richtig hip waren. Mhm. Und das hat dann super funktioniert zusammen, haben wir Techno-Partys gemacht, 4.000-5.000 Leute. Und das parallel noch während der Zeit, als ich in der Mittelschule war. Und das hat schon auch sehr viel Spaß gemacht, neben dem das natürlich auch herausfordernd wäre, zusammen das mit dem Sport, dem Triathlon, was ich damals noch gemacht habe, mit dem Bergsport, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen.
Und du warst ja dann in den USA, das war zum Studium dann. Du hast dort studiert, ist das korrekt?
Auch. Mhm. Also ich habe in Zürich studiert und bin dann ein Jahr in die USA gegangen, habe dann noch einen Master in Finance gemacht und dann in Zürich noch das MBA abgeschlossen.
Was hat denn dieser USA-Aufenthalt, weil ich meine, USA ist ja doch schon eine andere Welt als hier in Europa oder hier in der Schweiz. Was hat das für einen Einfluss auf deine berufliche Entwicklung gehabt?
Es hat mir aufgezeigt, wie es eigentlich möglich ist, die Motivation zu finden, auch unter hohem Druck von der Universität her, trotzdem einen Lifestyle zu haben, der einem Spaß macht. Und es war absolut okay, wenn man jetzt nicht lernt oder nicht zur Arbeit ging, dafür surfen. Das war absolut von allen rundherum, wurde das eigentlich positiv aufgenommen. Ich würde jetzt mal sagen, bei einer Großbank, wenn es da jemand aufsteht um 3 Uhr so, ich habe es jetzt für heute gesehen, dann hinterlässt das wahrscheinlich nicht gerade das beste Bild.
Also nach dem Motto Work hard, play hard.
Genau, auf den Punkt gebracht.
Okay. Du hast ja selber dann auch eine Firma gekauft, die schon existiert hat und auch am Laufen war mit dem Cashflow. Was sind denn die Herausforderungen bei so einem Firmenkauf?
Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man ein Verständnis hat für das, was man macht und dass auch eine gewisse Leidenschaft da ist für das, was man tut. Und das ist gerade das, was bei mir auch schlussendlich dann die Motivation gibt. Ich glaube, das ist sehr zentral.
Und jetzt mit deiner Erfahrung rückblickend, ich meine, du bist ja sehr, ja, du warst beteiligt bei vielen Unternehmen, bist jetzt auch aktiv als Verwaltungsrat. Was sind denn die Herausforderungen bei der Skalierung eines Unternehmens? Also gerade so diese Startup-Phase, Scale-up und dann weiteres Wachstum. Wo siehst du da so die Schwierigkeiten, Herausforderungen?
Ja, die erste Frage, die man sich sicherstellen muss, macht es überhaupt Sinn zu skalieren? Beziehungsweise, was kostet eine Skalierung pro Einheit? Und dann stellt sich die Frage, ob man es überhaupt skalieren soll oder nicht. Ich denke, das ist etwas vom Ersten, was man sich überlegen muss. Weil manchmal macht es vielleicht viel mehr Sinn, dass man die optimale Firmengröße als Ziel nimmt und nicht die möglichst hohe Skalierung, weil eine Skalierung unter Umständen sehr, sehr viel kosten kann und was dann nicht gerade gewinnbringend sein muss.
Also es muss nicht immer Wachstum um jeden Preis sein?
Auf keinen Fall. Schlussendlich, wir machen ja das schon auch ein bisschen zum Spaß, aber also ich kann mir das auch nicht leisten, solche Hobbys zu haben.
Mhm. Ich würde gerne auch nochmal das Thema Mitarbeiter mit dir diskutieren. Also das ist ja auch das Thema, was uns sehr beschäftigt. Was sind denn die Herausforderungen bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter? Weil du hast ja auch viel Erfahrung damit gehabt, viele Berührungspunkte.
Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen ähnliche Anforderungen, stelle ich an Mitarbeiter, wie auch an mich selber, indem ich nämlich es wichtig ist, dass eine Person, die zur Arbeit kommt, dass die mit Freude zur Arbeit kommt, dass die mit Leidenschaft dabei ist und eigentlich nicht nur kommt, um das Geld zu verdienen und die 8,5 Stunden da abzusetzen. Es ist mir ganz klar, dass Lohnbestandteil part of the deal ist, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Da muss von beiden Richtungen müssen da Leistungen fließen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das ist das, was eigentlich die tägliche Motivation schlussendlich an den Tag bringen.
Wie erkennst du denn, ob jetzt, also wenn du jetzt jemanden interviewst oder neu kennenlernst, wie erkennst du, ob jemand wirklich diese Passion, Leidenschaft hat, dass er wirklich brennt für die Sache? Ist das so ein Gefühl, was du dann hast, oder hast du auch gewisse Interviewfragen, die du dann stellst, oder was ist dein System?
Es ist eine Kombination, aber ich würde mal sagen, 95% ist Bauchgefühl.
Also 95% reines Bauchgefühl. Und kannst du mal ein Beispiel nennen? Wann würdest du das denn wissen oder mit großer Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein potenzieller neuer Mitarbeiter da wirklich die Leidenschaft und Freude mitbringt?
Das beginnt beim Öffnen der Türe. Mit was für einer Geschwindigkeit die Türe geöffnet wird, inwiefern auch bei einem Interview dann Platz gemacht wird, dass ich sprechen kann, dass auch respektiert wird, dass ich den Leitfaden bringe und nicht der Gesprächspartner oder der zu Interviewende. Das Händeschütteln und so feine Antennen habe ich wahrscheinlich. Und ich kann auch sagen, dass diese Antennen in der Vergangenheit selten getäuscht haben.
Gab es auch mal Fälle, wo dein Bauchgefühl dich getäuscht hat?
Ich würde so sagen, 70% vom Bauchgefühl war genau so und die anderen 30% wurden dann irgendwie von rundherum überstimmt und haben mein Bauchgefühl überstimmt und ich habe mich dann gleich verleiten lassen. Das habe ich mehrmals erlebt, ja. Hm.
Technologie verändert sich ja rasend schnell. Auch der Arbeitsmarkt verändert sich ja sehr schnell. Worauf sollten denn Kandidaten achten, dass sie weiterhin fit sind auch für den Arbeitsmarkt? Was ist denn so deine Perspektive dort?
Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir grundsätzlich offen bleiben für verschiedene Bereiche. Es ist wirklich wichtig, dass wir die Arbeiten des Marketings verstehen, Informatik, Finance, Führung, dass man ein gesamtheitliches Know-how entwickeln kann.
Als Kandidat.
Als Kandidat. Mhm. Und dass man so erst entsteht dann eigentlich Innovation, wenn ich weiß, was ist die Denkweise eines Informatikers, eines Ingenieurs, eines Finanzkraft, dann gibt es plötzlich neue Möglichkeiten, Verbindungen zu sehen.
Heißt das, man soll sich eher in eine generalistische Richtung entwickeln und weniger Richtung Spezialisten?
Ich finde, die Innovation entsteht wirklich dort, wo diverse Gedanken, lass mich es anders sagen. Ich habe eine naturwissenschaftliche Grundausbildung in Chemie. Und dort habe ich gemerkt, was es eigentlich heißt, wirklich naturwissenschaftlich zu denken. Wie man Nachweise bringen muss. Man hat Modelle und wird eine These gestellt, dann wird geprüft, ja oder nein. Und nur schon dieser Gedanke, die Genauigkeit von dem, auch ein Modell zu haben, das funktioniert. In Wirtschaft haben wir auch Modelle, aber die sind ein bisschen zu dynamisch, die funktionieren nicht. Beziehungsweise, wenn das Modell erkannt wird, dann funktioniert das Modell wieder nicht mehr.
Das heißt also, Modelle auch im Unternehmen implementieren, die funktionieren.
Ja, ich hätte es eher gesagt, in den Finanzmärkten.
Okay. Das heißt also, diverse Gedanken schaffen Innovation. Ja, wenn diverse Positionen zusammenkommen und so, dass man dann zum besseren Ergebnis dann auch kommt.
Schlussendlich, wenn wir irgendwie in einer Firma vorne drin sitzen, sind verschiedene Leute. Wir haben das Marketing, den Verkauf, den Einkauf und so weiter. Verschiedene Bereiche. Und da glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man ein gegenseitiges Verständnis entwickeln kann. Und dazu braucht es nun mal ein gewisses Know-how für diese Bereiche. Und so bringt man schlussendlich auch die verschiedenen Bedürfnisse und Interessen irgendwie zusammen.
Das macht absolut Sinn. Meine Frage wäre jetzt auch noch, was kann ein Unternehmen tun, um gute Mitarbeiter zu halten? Also du bist jetzt Unternehmer, du hast einen Top-Mitarbeiter, aber du bist jetzt nicht ein Großkonzern. Ja? Wie kannst du diese Mitarbeiter halten, dass sie jetzt nicht abwandern wegen höherem Salär zum Beispiel?
Ja, man muss sich heute bewusst sein, dass genau das Salär nicht mehr der Punkt 1 ist, weshalb die Personen heute zur Arbeit kommen. Es gibt da der Rüdiger Maas, ein Generationenforscher, zusammen mit der Universität Mannheim oder Bremen, bin mir nicht ganz sicher, regelmäßig über Jahre, haben die eine Studie gemacht, was sind so die wichtigen Themen, was zum glücklichen Mitarbeiter führt. Das sind tendenziell eher die Soft-Faktoren als eben der Lohn dazugehören. Die Unternehmenskultur ist wichtig, das Team ist wichtig, gewisse Freiheiten sind wichtig. Ich mag mich da nicht mehr ganz an die Reihenfolge erinnern, aber ich mag mich erinnern, dass der Lohn eher inzwischen im Mittelbereich ist, während er vor 30 Jahren Nummer 1 war.
Also Kultur, Team, Freiheiten auch. Diese Eigenverantwortlichkeit den Mitarbeitern geben. Was ist denn, ich sag mal, wenn wir über Kultur sprechen, kann man Kultur auch, wenn du jetzt Kandidaten interviewst, dann auch erkennen, ob die jetzt in die Kultur reinpassen? Also inwiefern ist da Kultur entscheidend, gerade bei neuen Mitarbeitern, wenn du die aussuchst?
Wie du auch sagst, zu großen Teil eigentlich wirklich auch ein Bauchgefühl, weil das sind so viele komplexe Faktoren. Man muss auch sagen, dass für jedes Team auch wichtig ist, dass nicht jeder genau die gleiche Person ist. Es gibt auch verschiedene Arbeiten, die zu erledigen sind. Und bei gewissen ist man vielleicht sehr, sehr dankbar, wenn die Person nicht so, so kreativ ist, sondern eher auf der genauen Seite.
Absolut. Technologie, gerade jetzt mit KI, verändert sich ja auch sehr schnell. Welche Jobs deiner Meinung nach werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen in der Zukunft? Was ist denn so deine Perspektive da?
Ich glaube, wir haben nach wie vor relativ viel redundante Prozesse. Und dort hat jedes Unternehmen die Herausforderung, die zu evaluieren, was gibt es für Möglichkeiten, diese Prozesse effizienter zu gestalten. Das beginnt beim Beantworten von E-Mails, dass hier schon gewisse Vorschläge gemacht werden, mit dem ganzen Pool, den es gibt. Also ich glaube, hier ist sicher jedes Unternehmen gefordert, dass die Prozesse effizienter gestaltet werden. Auf der anderen Seite, schlussendlich sehe ich das verschiedene, mit der KI, das sind alles, das ist ein unglaublicher Urwald verschiedener Werkzeuge, die wir hier antreffen. Und dann geht es darum, die zu evaluieren und lernen, damit zu arbeiten. Mit diesem Urwald von Werkzeugen, die es aktuell gibt, haben sich auch die einen oder anderen beginnen sich herauszukristallisieren. Jedes hat Vor- und Nachteile, aber da ist auch jedes einzelne Unternehmen, glaube ich, wirklich überfordert, die richtigen Werkzeuge zu finden, beziehungsweise zuerst sollte man die ganzen Use Cases analysieren und dann würde ich sagen, mit jemandem eher aus der Beratungsseite her dazu nehmen und schauen, wie kann man mit den Werkzeugen etwas in die positive Richtung bringen.
Also aus dem ganzen Dschungel von Werkzeugen, von neuer Technologie, das Beste, was am besten passt, auch zum Unternehmen heraussuchen und dann versuchen, Prozesse, die redundant sind, zu optimieren.
Genau. Und was dazu kommt, das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man in den Unternehmen, in der Kultur dann irgendwie verankert, das kritische Denken fördert, dass man zusammen alle Mitarbeiter, die man hat, eigentlich mitnimmt in diesen Prozess und dass die lernen, wieder mal kritisch zu denken. Dass das, was rauskommt, wenn ich irgendetwas reingebe, heißt noch gar nicht, dass das auch richtig ist.
Also nicht alles, was man in ChatGPT eingibt, sofort für bare Münze nimmt, was dann rauskommt letztendlich. Also dass man auch irgendwie das Gehirn noch weiterhin einschaltet und reflektiert.
Unbedingt. Mhm.
Ist ja auch nicht selbstverständlich, auch heutzutage, was im Moment gerade so medienmäßig läuft. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu dir persönlich, gerade für deine Selbstreflexion. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere? Oft ist man sich ja seiner Stärken nicht so bewusst, aber wie würdest du dich da einschätzen?
Ich bin gerne überall mit sehr, sehr viel Leidenschaft dabei und das ist das, was dann dazu führt, dass ich auch den Anspruch habe, dort überdurchschnittliche Leistung zu erbringen. Ein gewisser Ehrgeiz ist da. Alles, was ich mache, mache ich gerne auf einem schönen, guten Niveau, sei es im Sport, sei es bei der Arbeit und da auch immer wieder für den ganzen Rucksack, den ich mitnehmen darf aus meiner Vergangenheit, immer wieder.
Was hat denn der Sport dich, oder was hast du gelernt aus dem Sport?
Just do it. Ich glaube, ich hatte einmal einen Schlüsselmoment bei einem Triathlon, als ich mit 18 Jahren Transwissel-Triathlon gemacht habe. Es war damals einer der längeren mit 2-3 Kilometer Schwimmen, dann 230 Kilometer Fahrradfahren, noch 46 Kilometer Fahrradfahren. Nach einer halben Stunde Schwimmen habe ich gedacht, mein Gott, wie lange geht das nicht? Und da habe ich gesagt, Augen zu, einfach machen.
Einfach machen. Gibt es eine Persönlichkeit, eine Bekannte, die du besonders bewunderst oder mehrere und warum?
Ja, ich habe sehr lange in einem Pfarrhaus mit einem Pfarrer gewohnt. Und das ist, war für mich auch unglaublich bereichernd, diese Art und Weise zu denken, auch von der theologischen Seite her. Und diese Person, der Pfarrer Spinner, der eine oder andere kennt ihn, war auch ein sehr moderner Pfarrer. Wir hatten unglaublich wunderbare Diskussionen, auch gerade was die Wirtschaft angeht. Und ich habe gewisse Denkweisen mitbekommen von ihm, die mir bis heute eigentlich als Werkzeug dienen, Leute zu verstehen, beziehungsweise wenn jemand aufgrund von etwas plötzlich für uns komisch reagiert, dass man sich hinterfragt, ja, warum die Person jetzt so reagiert hat. Das hat ja meistens irgendwie einen Grund und dass man das dann auch nicht selbst persönlich nimmt und so selbst lernen kann, wie geht man mit einer Person um, die vielleicht ein bisschen sensibler reagiert.
Gibt es einen Satz, Motto, Credo, einen Leitfaden, nach dem du lebst, außer es ist Just Do It, nehme ich mal an, was du vorhin ja schon gesagt hast, aber vielleicht ist es ja was anderes.
Driven by Passion.
Driven by Passion, ja. Das gefällt mir gut. Als Abschlussfrage, Philipp, würde ich dich gerne nochmal fragen, wie würde KI dein Leben in 2 Jahren verbessern?
Ja, eigentlich wäre mein Wunsch, dass ich weniger am Computer sitze, aber es wird wahrscheinlich nicht so sein. Ja, mein Ziel ist, dass ich gewisse redundante Arbeiten meinerseits wirklich effizienter erledigen kann.
Philipp Knecht, Investor, Verwaltungsrat, Unternehmer, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich freue mich auf weitere spannende Gespräche und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Danke, wünsche ich dir auch.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.